Sie hören den Artikel Atari 600 XL, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Der Atari 600 XL ist ein Heimcomputer des US-amerikanischen Herstellers Atari Incorporated. Er basiert auf einer eigens für Atari gefertigten Variante des Mikroprozessors 6502. Der Computer ist eine Weiterentwicklung des Atari 1200 XL, der im März 1983 in den USA veröffentlicht worden war, aber wegen verschiedener Probleme keine nennenswerte Verbreitung fand. Die elektronischen Hauptbestandteile des Atari 1200 XL blieben weitestgehend erhalten, lediglich das optische Erscheinungsbild und technische Details sowohl zur Erweiterbarkeit als auch zur Produktionsvereinfachung wurden überarbeitet. Als Einsteigergerät und direkter Konkurrent zum Texas Instruments TI-99/4A und Commodore VC 20 stattete der Hersteller den Rechner mit 16 KB Arbeitsspeicher und der Programmiersprache BASIC aus. Das Gerät kam von umfangreichen Werbekampagnen begleitet im Spätherbst 1983 weltweit in den Handel. Kurz nach der Übernahme von Atari durch Jack Tramiel im Juli 1984 wurde die Produktion zugunsten des profitableren und mit 64 KB Arbeitsspeicher ausgestatteten Atari 800 XL eingestellt. Restbestände im sechsstelligen Stückzahlenbereich waren noch bis vermutlich Mitte 1985 vor allem in Europa erhältlich. Die Fachpresse lobte das ansprechende Äußere, die gute Verarbeitung, das eingebaute Atari BASIC und das große Angebot an Peripheriegeräten und Programmen. Geschichte: Weil die seit 1979 produzierten Heimcomputer Atari 400 und Atari 800 bereits in die Jahre gekommen waren und der Nachfolger Atari 1200 XL wegen technischer Probleme wenig erfolgreich war, sollten zeitgemäße Geräte Atari aus der wirtschaftlichen Krise führen. Insbesondere im Niedrigpreissegment erhoffte man sich, Commodore International und Texas Instruments Marktanteile abnehmen zu können. Entwicklung und Prototypen. Die Verantwortlichen sahen einen preiswerten und zu seinen Vorgängermodellen kompatiblen Computer mit Erweiterungsmöglichkeiten vor, dessen Gehäuse sich am Design des Atari 1200 XL orientieren sollte. Angesichts der damaligen Konkurrenzsituation plante Atari dabei mit zwei verschiedenen Konfigurationen. Ein für gehobene Ansprüche gedachtes Modell mit 64 KB Arbeitsspeicher, der spätere Atari 800 XL, und eine abgerüstete Variante für Einsteiger mit nur 16 KB Arbeitsspeicher. Als Grundlage für beide Modelle diente die Systemarchitektur der Vorgängermodelle mit den Spezialbausteinen ANTIC, GTIA und POKEY sowie einer speziellen Variante des 6502-Mikroprozessors, die bereits im Atari 1200 XL zum Einsatz kam. Zusätzlich integrierte man die Programmiersprache Atari BASIC und einen Anschluss für Erweiterungen in den neuen Computer. Der Schacht für Steckmodule wurde wie bei den Modellen Atari 400 und 800 wieder an die Gehäuseoberseite verlegt, nachdem sich der seitliche Schacht des Atari 1200 XL als weniger benutzerfreundlich erwiesen hatte. Nach dreimonatiger Entwicklungszeit waren Anfang Juni 1983 erste Prototypen der Einsteigervariante vorführbereit. Den fortan Atari 600XL genannten Computer präsentierte Atari zusammen mit neuer Peripherie erstmals auf der Consumer Electronics Show (CES), die Anfang Juni 1983 in Chicago stattfand. Neben dem Einzelvertrieb des Rechners kündigte Atari dort auch Bündelangebote an. Zum gleichen Preis wie das von Coleco vorgestellte Atom Heimcomputersystem würde der Käufer mit dem in Ataris Writing System enthaltenen Atari 1027 aber über den deutlich schnelleren Drucker verfügen. Darüber hinaus wurde das für die Softwareerstellung bestimmte Programming System und das auf Spieler zugeschnittene Entertainment System vorgestellt. Von Atari eigens eingeladene Offizielle der größten nationalen Anwendergruppen, der User Groups, erhielten bei der Vorstellung auf der CES die Möglichkeit zur Begutachtung der neuen Geräte. Durch die Einbeziehung der zukünftigen Benutzerschaft erhoffte sich Atari eventuell vorhandene Schwachstellen noch vor Aufnahme der Produktion aufdecken zu können. Damit sollte ein Scheitern wie beim Vorgängermodell Atari 1200XL vermieden werden. Im Juli erfolgte die Abnahme zur elektromagnetischen Verträglichkeit durch die US-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) eine maßgebliche Voraussetzung zur Verkaufbarkeit des Geräts in den USA. Bis Ende August waren auch die Entwicklungsarbeiten zur Anpassung des Rechners an die verschiedenen Fernsehnormen abgeschlossen worden. Entsprechende Geräte zum Anschluss an PAL-Fernseher wurden der Fachpresse daraufhin im September in London vorgestellt, der breiten Öffentlichkeit waren sie auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin zugänglich. Die SECAM-Variante war erstmals Anfang Oktober auf einer Messe im französischen Cannes zu sehen. Die Überführung in die Produktion nach Hongkong erfolgte nach einem Wechsel in Ataris Führungsspitze mit einmonatiger Verzögerung, genauso wie die Herstellung der für den europäischen Markt bestimmten Geräte in Irland. Vermarktung: Der Hersteller pries seinen Atari 600XL unter dem Slogan "As your experience grows, so can your Atari 600XL" als erweiterbares Einsteigergerät hauptsächlich für Unterhaltungs- und Bildungszwecke an. Der Slogan bedeutet auf Deutsch sinngemäß: Der Atari 600XL wächst mit Ihnen. Dabei bediente man sich großformatiger Zeitungsanzeigen und Werbefilme für das Fernsehen. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der bereits im Juni 1983 als offizieller Werbeträger vorgestellte US-amerikanische Schauspieler Alan Alda, dessen fünfjährigem und rund 5 Millionen US-Dollar teurem Engagement gingen umfangreiche Marktforschungsmaßnahmen seitens Atari voraus. Markteinführung und Lieferschwierigkeiten: Der Atari 600XL kam im Oktober in Nordamerika für $199 in den Handel und war dort vor allem bei großen Verkaufsketten wie Sears, JCPenney und Kmart erhältlich. In der Bundesrepublik Deutschland war er bereits Anfang September erschienen und kostete rund 550 D-Mark. Die deutsche Zweigstelle Ataris betonte in ihrer Werbung unter dem Motto „Mehr als Spaß “vor allem die vielseitige Einsetzbarkeit des Computers sowohl für Anwendungen als auch für Spiele. Durch die anfänglichen Produktionsverzögerungen konnten selbst mit Hilfe teurer Luftfrachteinfuhren bis Weihnachten von Atari lediglich 60% der vorbestellten Geräte ausgeliefert werden. Bis Ende 1983 war die gesamte Jahresproduktion des Atari 600XL ausverkauft worden. Preiserhöhung, Bündelangebote, Olympia und Einsatz in Arcade-Automaten. Zu Beginn des Jahres 1984 erhöhte Atari die Preise der neuen XL-Computer in Nordamerika um $40, um im mittlerweile aufgekommenen ruinösen Heimcomputer-Preiskampf kostendeckend wirtschaften zu können. Nur wenig später brachte man die seit längerem angekündigten Bündelangebote mit Drucker, Spielen usw. in den Handel. Das für Heimanwendungen gedachte Writing System, das Programming System und das auf Spieler zugeschnittene Entertainment System. Für Schulen veröffentlichte Atari das Logo Package mit Atari 600XL und der für Kinder geeigneten Programmiersprache Atari Logo. Im Rahmen der groß angelegten Vermarktungsbemühungen beteiligte sich Atari als alleiniger Sponsor für Heimcomputer und Videospiele zudem an den Olympischen Spielen, die im Sommer 1984 in Los Angeles stattfanden. Atari erhielt damit das Recht, sämtliche Olympia-Logos und Olympia-Bezeichnungen für seine Produktwerbung einsetzen zu dürfen. Beispielsweise avancierte der Atari 600XL so zum Official Home Computer of the 1984 Olympics. Daneben schloss Atari Verträge über umfassende Fernsehwerbung, um möglichst viele potenzielle Interessenten erreichen zu können. Neben den klassischen Einsatzgebieten wie privaten Haushalten und Schulen wurde der Atari 600XL auch als zentrale Steuerungseinheit für Videospieleautomaten der US-amerikanischen Firma Exidy eingesetzt. Rückläufige Verkäufe, Vorstellung der XE-Nachfolgemodelle und Ausverkauf. Trotz fortlaufend intensivierter Werbemaßnahmen begannen im Laufe des ersten Halbjahres 1984 die Verkaufszahlen des Atari 600XL kontinuierlich zu sinken. Nach der für die gesamte Computerbranche völlig unerwarteten Übernahme von Atari durch Jack Tramiel im Juli 1984 wurde schließlich die Einstellung des Atari 600XL offiziell bekanntgegeben und Restbestände im sechsstelligen Stückzahlenbereich in den Handel gebracht. Die daraufhin erwarteten Preissenkungen für den Atari 600XL blieben allerdings nur auf den europäischen Raum beschränkt. Zu Beginn des Jahres 1985 stellte Atari seine neueste Generation von Heimcomputern in Form der Atari ST-Baureihe vor. Daneben hatte Atari auch seine 8-Bit-Heimcomputer einer Verjüngungskur unterzogen und mit neuem Gehäuse und verbesserter Technik ausgestattet. Mit der Präsentation dieser neuen Atari XE-Baureihe wurde gleichzeitig der Ausverkauf der XL-Modelle eingeläutet. Der Preis des Atari XL sank daraufhin auf knapp $100. In der Bundesrepublik Deutschland war der Preis zwischenzeitlich bis auf 345 D-Mark gefallen und bis Mitte 1985 konnten von den beiden Modellen Atari 600XL und 800XL dort zusammen mindestens 100.000 Geräte verkauft werden. Moderne Nachbauten. Die überschaubare Architektur des Systems und umfangreiche Dokumentationen des Herstellers ermöglichen den miniaturisierten Nachbau der Elektronik des Atari 600XL und dazu kompatibler Modelle mit heutigen technischen Mitteln bei gleichzeitig überschaubarem Aufwand. Eine solche moderne Realisierung erfolgte erstmals 2014, wie bei anderen Heimcomputersystemen auch als Implementierung auf einem programmierbaren Logik-Schaltkreis nebst Einbettungssystem. Die Nachbildung mittels dieser FPGA-Technologie war zunächst lediglich als technische Machbarkeitsstudie gedacht, stellte jedoch im Nachhinein auch ihren praktischen Nutzen unter Beweis. Durch die Miniaturisierung und die Möglichkeit des Batteriebetriebs ist sie eine leicht verstaubare, zuverlässig arbeitende und transportable Alternative zur originalen, schonenswerten Technik. Technische Daten: Im Gehäuse des Atari 600 XL befindet sich eine einzelne Platine, die alle elektronischen und weitere mechanische Komponenten wie Buchsen und Stecker des Computers enthält. Hauptprozessor: Siehe hier auch den Hauptartikel MOS 6502. Im Unterschied zu den Vorgängermodellen Atari 400 und 800 wird beim Atari 600 XL eine spezielle Version des Mikroprozessors MOS 6502 mit dem Namen Sally eingesetzt, die die Anzahl der elektronischen Bauelemente im Computer deutlich zu verringern half. Die CPU kann auf einen Adressraum von 65.536 Byte zugreifen, was auch die theoretisch mögliche Obergrenze des Arbeitsspeichers von 64 Kilobytes festlegt. Der Systemtakt beträgt bei PAL-Geräten 1,77 MHz, für solche mit NTSC-Ausgabe dagegen 1,79 MHz. Spezialbausteine zur Erzeugung von Grafik und Ton: Siehe hier auch den Hauptartikel zu Antic, GTIA und Pokey. Wesentlicher Bestandteil der Rechnerarchitektur sind die drei von Atari entwickelten Spezialbausteine Alpha Numeric Television Interface Controller, Antic, Graphic Television Interface Adapter, GTIA und Potentiometer and Keyboard Integrated Circuit, Pokey. Sie sind funktionell derart konzipiert, dass sie innerhalb ihres Aufgabenbereiches flexibel einsetzbar sind und gleichzeitig die CPU entlasten. Die beiden Grafikbausteine Antic und GTIA erzeugen das am Fernseher oder Monitor angezeigte Bild. Dazu sind zuvor vom Betriebssystem oder dem Benutzer im Arbeitsspeicher entsprechende Daten zu hinterlegen. Die Fähigkeiten dieser beiden Spezialbausteine zusammengenommen verleihen den Darstellungsmöglichkeiten der Atari-Rechner eine von anderen damaligen Heimcomputern unerreichte Flexibilität. Im dritten Spezialbaustein Pokey sind weitere elektronische Komponenten zusammengefasst. Diese betreffen im Wesentlichen die Tonerzeugung für jeden der vier Tonkanäle, die Tastaturabfrage und den Betrieb der seriellen Schnittstelle Serial Input Output SIO zur Kommunikation des Rechners mit entsprechenden Peripheriegeräten. Durch die hochintegrierte Ausführung vereinen die Spezialbausteine viele elektronische Komponenten in sich und senken dadurch die Anzahl der im Rechner benötigten Bauteile, was wiederum eine nicht unerhebliche Kosten- und Platzersparnis mit sich bringt. Nicht zuletzt, weil ihre Konstruktionspläne nie veröffentlicht wurden, waren sie mit damaliger Technik nicht wirtschaftlich zu kopieren, womit der in der Heimcomputerbranche durchaus übliche illegale Nachbau von Computern für den Atari 600 XL ausgeschlossen werden konnte. Speicher und Speicheraufteilung: Der von der CPU und Antic ansprechbare Adressraum segmentiert sich beim Atari 600 XL in verschiedene Abschnitte unterschiedlicher Größe. Aus praktischen Gründen ist es üblich, für deren Adressen anstelle der dezimalen Notation die Hexadezimale zu verwenden. Ihr wird zur besseren Unterscheidbarkeit üblicherweise ein Dollarsymbol vorangestellt. Den Adressen von 0 bis 65.535 in dezimaler Notation entsprechen im hexadezimalen System die Adressen $0000 bis $FFFF. Der Bereich von $0000 bis $BFFF ist hauptsächlich für Arbeitsspeicher vorgesehen, wobei ab Werk lediglich der Bereich von $0000 bis $3FFF, das sind 16 Kilobytes, zur Verfügung steht. Dieser ist auch nicht vollständig durch den Benutzer verwendbar, denn fast im gesamten Bereich von $0000 bis $06FF hält das Betriebssystem für den laufenden Betrieb benötigte Variablen vor. Wird der Selbsttest aktiviert, werden die zugehörigen Programmroutinen aus dem Festwertspeicher in den Adressblock von $5000 bis $57FF kopiert. Bei eingestecktem Modul mit 8 KB Festwertspeicher wird dessen Inhalt in den Bereich von $0000 bis $BFFF anstelle des dort sonst befindlichen BASIC eingeblendet. Verfügt das Steckmodul über 16 KB Festwertspeicher, reicht der Inhalt von $8000 bis $BFFF. Ab $10000 schließt sich das Betriebssystem an. Die Adressen der Spezialbausteine ANTIC, GTIA, POKEY und anderer Hardwarebestandteile befinden sich innerhalb eines von $D000 bis $D7FF reichenden Input-Output-Block genannten Segmentes. Von $D800 bis zur oberen Speichergrenze $FFFF sind die restlichen Bestandteile des Betriebssystems und Treiber der über die parallele Schnittstelle angeschlossenen Geräte untergebracht. Ist der Atari 600XL beispielsweise mit Hilfe der Atari 1064 Speichererweiterung aufgerüstet, können durch Abschalten des Betriebssystems und des BASIC maximal 62 KB RAM genutzt werden. Nach dem Einschalten des Rechners liest die CPU die Inhalte der ROM-Bausteine mit dem Betriebssystem aus und prüft zunächst den Modulschacht und startet gegebenenfalls das darauf befindliche Programm. Ist kein Modul vorhanden, wird im nächsten Schritt der Status der Funktionstasten Option und Start abgefragt. Die gedrückte Option-Taste veranlasst das Betriebssystem, das eingebaute BASIC des Computers zu deaktivieren und stattdessen beispielsweise ein ausführbares Programm von einem angeschlossenen Diskettenlaufwerk zu laden. Bei gleichzeitig gedrückter Start-Taste während des Einschaltens erfolgt das Laden eines ausführbaren Programms vom angeschlossenen Datenrekorder. Ist keine der beiden genannten Funktionstasten aktiv, startet der Computer das eingebaute BASIC und meldet sich mit der Eingabeaufforderung Ready und dem darunter befindlichen Cursor. Schnittstellen für Ein- und Ausgabe. Als Verbindungen zur Außenwelt dienen zwei Controllerbuchsen an der rechten Seite des Gehäuses, ein Schacht zur ausschließlichen Verwendung von ROM-Steckmodulen auf der Oberseite, ein koaxialer HF-Antennenanschluss für den Fernseher sowie eine Buchse der proprietären seriellen Schnittstelle auf der Rückseite. Letztere dient dem Betrieb von entsprechend ausgestatteten sogenannten intelligenten Peripheriegeräten, wobei ein von Atari speziell für diesen Zweck entwickeltes Übertragungsprotokoll und Steckersystem zum Einsatz kommen. Drucker, Diskettenlaufwerke und andere Geräte mit durchgeschleiften Buchsen der seriellen Schnittstelle können so mit nur einem einzigen Kabeltyp verkettet angeschlossen werden. Daneben verfügt der Atari 600XL im Gegensatz zum Atari 1200XL über eine parallele Erweiterungsschnittstelle, deren Anschluss in der Rückseite des Gebäudes verbaut ist. Der darin herausgeführte Systembus erlaubt beispielsweise den Betrieb der Speichererweiterung Atari 1064 oder eines externen Bauelementeträgers wie der Erweiterungsbox Atari 1090, die jedoch nie in den Handel gelangte. Peripheriegeräte: Der Atari 600XL ist grundsätzlich mit allen von Atari früher wie auch später veröffentlichten Peripheriegeräten für die 400 -, 800 - und XL - sowie XE-Reihe betreibbar. Im Folgenden wird ausschließlich und auch nur knapp auf die im XL-Design erhältlichen eingegangen: Massenspeicher. Siehe hier auch den Hauptartikel Atari Massenspeicher für 400 -, 800 -, XL - und XE. In Zusammenhang mit vor allem westlichen Heimcomputern der 1980er Jahre kamen zur Datensicherung hauptsächlich Kassettenrekorder und Diskettenlaufwerke, im professionellen Umfeld bei den Personalcomputern zunehmend auch Fest - und Wechselplattenlaufwerke zum Einsatz. Die günstigste Variante der Datenaufzeichnung durch Kompaktkassetten hat im Allgemeinen den Nachteil niedriger Datenübertragungsraten und damit langer Ladezeiten, wohingegen die wesentlich schnelleren und verlässlicheren Disketten - und Plattenlaufwerke sehr viel teurer in der Anschaffung waren. Bei Veröffentlichung des Atari 600XL standen ihm Programmrekorder, aber auch Diskettensysteme wie etwa die Floppy Atari 1050 als Massenspeicher zur Verfügung. Die noch zum Betrieb mit dem Atari 800 geeigneten Festplattensysteme der Firma Corvus sind aufgrund einiger beim 600XL nicht mehr vorhandener Anschlüsse nicht länger verwendbar. Kassettensysteme: Im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Heimcomputern wie beispielsweise dem Tandy TRS-80 oder dem Sinclair ZX81 kann der Atari 600XL zum Speichern von Daten nicht mit einem handelsüblichen Kassettenrekorder betrieben werden. Vielmehr benötigt er ein auf seine serielle Schnittstelle abgestimmtes Gerät, den Atari 1010 Programmrekorder. Die durchschnittliche Datenübertragungsrate beträgt dabei 600 Bit pro Sekunde. Auf einer 30-Minuten-Kassette finden 50 Kilobyte an Daten Platz. Daneben verfügt der Atari 1010 noch über die Besonderheit eines Stereo-Tonkopfes, wodurch parallel zum Lesevorgang das Abspielen von Musik oder gesprochenen Benutzungsanweisungen möglich ist. Aus Gründen der Kosten und Platzersparnis ist im Gerät kein Lautsprecher verbaut. Die Audiosignale werden vielmehr über das SIO-Kabel via Pokey am Fernsehgerät ausgegeben. Diskettensysteme: Mit Einführung des Atari 600XL war auch ein gestalterisch darauf abgestimmtes Diskettenlaufwerk erhältlich, die Floppystation Atari 1050. Mit dem Atari 1050 Diskettenlaufwerk können 5¼ Zoll Disketten einseitig beschrieben werden, womit sich bis zu 127 Kilobyte Daten abspeichern lassen. Das ursprünglich mit dem Laufwerk ausgelieferte Diskettenbetriebssystem DOS 2.0S unterstützt lediglich einfache Schreibdichte, auf Englisch Single Density. Damit lassen sich 88 Kilobyte an Daten auf einer Diskettenseite ablegen, wobei ein Sektor 128 Bytes enthält. Es wurde ab Mitte 1984 durch DOS 3.0 abgelöst, das die Atari-spezifische Betriebsart Enhanced Density unterstützt. Im Gegensatz zu doppelter Schreibdichte oder auf Englisch Double Density wird nicht die Byte-Anzahl pro Sektor, sondern die Anzahl der Sektoren pro Spur erhöht, was zu der damals unüblichen Speicherkapazität von 127 KB führt. Hauptsächlich die Inkompatibilität von DOS 3.0 zu seiner Vorgängerversion DOS 2.0S führte schließlich 1985 zur Veröffentlichung des in vielerlei Hinsicht verbesserten DOS 2.5. Das Atari 1050-Diskettenlaufwerk kostete Mitte 1984 etwa $450. Zusammen mit Erscheinen des Atari 600XL war eine Vielzahl von Atari-kompatiblen Diskettenlaufwerken diverser Dritthersteller erhältlich, die fast alle mit doppelter Schreibdichte arbeiteten. Dazu zählten Geräte von Percom, das Rana 1000 für $400 und das Doppellaufwerk Astra 1620 für $600. Im Laufe des Jahres 1984 kamen weitere leistungsfähige Diskettenlaufwerke hinzu: das Percom AT88 für $420, das Track AT-D2 für $500, das für zweiseitiges Beschreiben von Disketten geeignete Track AT-D4 und das Indus GT für $500. Eine Besonderheit bildeten das AMEC AMDC1 für $550 und das Doppellaufwerk AMEC AMDC2 für $760, die beide auf damals selten gebrauchten 3-Zoll-Disketten basieren. Viele der Drittlaufwerke enthielten neben dem Anschluss und Dokumentationsmaterial auch ein Diskettenbetriebssystem, wie beispielsweise SmartDOS und DOS XL. Ausgabegeräte. Siehe auch den Hauptartikel zu Atari Drucker für 400, 800, XL und XE. Die Bildausgabe des Atari 600XL kann via eingebautem HF-Modulator an einem handelsüblichen Farb- oder Schwarz-Weiß-Fernsehgerät erfolgen. Mangels Monitorbuchse war mit der US-amerikanischen Version ein Betrieb mit den wesentlich augenfreundlicheren Monitoren nicht möglich. Zur schriftlichen Fixierung von Text und Grafik dienen der Vierfarbplotter Atari 1020 für $299, der nadelbasierte Drucker Atari 1025 und das mit Kugelkopf ausgestattete Schönschreibmodell Atari 1027. Drucker von den meisten Fremdherstellern werden mit Hilfe von Zusatzgeräten, den sogenannten Printer Interfaces, betrieben. Angeschlossen an Ataris SIO-Buchse stellen sie Standardschnittstellen wie RS-232 oder Centronics bereit. Damit können dann Typenraddrucker wie der Transstar 120, Tintenstrahldrucker wie der Hewlett-Packard ThinkJet und Nadeldrucker wie der Gemini 10X angeschlossen werden. Neben den einfarbigen Druckern ist so auch der Einsatz von damals teureren farbfähigen Thermodruckern wie dem Ukimate 10 oder dem nadelbasierten Farbmodell Seikosha GP700A möglich. Neben dem Printer-Interface benötigen die Drucker zur korrekten Ausgabe zusätzlich spezielle Programme, die Printer-Driver. Daneben existieren von Fremdherstellern eine Fülle von Ausgabezusätzen, angefangen bei der zur Sprachausgabe gedachten The Voice Box und The Voice Box 2 von The Alien Group, über eine selbstzubauende 3D-Brille zum Betrachten von stereografischen Inhalten am Fernseher bis hin zum programmierbaren Robotergreifarm, werden alle damals interessierenden Teilbereiche abgedeckt. Eingabegeräte: Siehe auch den Hauptartikel Atari-Eingabegeräte. Die Schreibmaschinentastatur des Atari 600XL enthält insgesamt 56 Einzeltasten, eine Leer - und vier Funktionstasten. Zur komfortableren Bedienung von Malprogrammen etablierten sich rasch Grafiktabletts, die mit Hilfe einer berührungsempfindlichen Oberfläche die Position eines mitgelieferten Malstiftes, des Stylus, bestimmen und durch entsprechende Software die gewünschten Aktionen am Bildschirm erzeugen. Im Gegensatz zu Zeichenprogrammen, die auf Joystick-Eingaben basieren, erlauben Grafiktabletts ein schnelleres und damit auch effizienteres Arbeiten, insbesondere bei der Erstellung von Bildern. Zu den für die Atari XL-Computer Ende 1984 erhältlichen zählten das Touch-Tablet von Atari für etwa $90, das Koala Touch Tablet von Koala Technologies für etwa $125 und das PowerPad von Chalkboard. Die Benutzung von Grafiktabletts setzt dafür geeignete Grafikprogramme wie beispielsweise den Micro Illustrator voraus. Eine weitere Alternative zur Eingabe von Grafikdaten per Joystick stellt die Benutzung eines Lichtstiftes dar. Mit Hilfe dieses Geräts kann direkt auf dem Bildschirm gezeichnet bzw. ein Programm bedient werden. Die Funktionsweise der Lichtstifte basiert auf der Positionsbestimmung des Elektronenstrahls eines Bildausgabegerätes und ist somit auf kathodenröhrenbasierte Geräte beschränkt. Im Herbst 1984 waren Lichtstifte von vier verschiedenen Herstellern erhältlich: der Light Pen von Atari für knapp $100, der Edumate Light Pen von Future House für etwa $35, der Tech Sketch Light Pen in verschiedenen Versionen ab $40 und der Mac Pen von Madison Computer für $49. Im Lieferumfang enthalten war jeweils Software, wobei das von Atari auf Steckmodul gelieferte Malprogramm Atari Graphics als das leistungsfähigste eingestuft wurde. Speichererweiterungen: Durch den aus dem Gerät herausgeführten Parallelbus ist der Anschluss leistungsfähiger Erweiterungen möglich. Eine der ersten für den Atari 600XL kommerziell erhältlichen Erweiterungen war das Micro-RAM 64K Memory Board des US-amerikanischen Unternehmens Microbits Peripheral Products. Noch vor Ataris offizieller Speichererweiterungseinheit Atari 1064 im Juni 1984 für knapp $150 auf den Markt gebracht, ermöglichte es den Ausbau des Arbeitsspeichers auf dem maximal möglichen 64 Kilobyte. Bis Ende 1984 folgten von verschiedenen Herstellern weitere unterschiedlich konfigurierte Aufrüstungsmodule für den Arbeitsspeicher. Software: Wie bei anderen Heimcomputern der 1980er Jahre auch, erfolgte der Vertrieb kommerzieller Software auf verschiedenen Datenträgern. Die insbesondere bei Spieleherstellern beliebten preiswerten Kompaktkassetten waren durch die starke mechanische Beanspruchung des Magnetbandes allerdings sehr anfällig für Fehler und ihr Einsatz war oft mit langen Ladezeiten verbunden. Zudem sind mit Datasetten bestimmte Betriebsarten wie die beispielsweise zum Betrieb von Datenbanken vorteilhafte relative Adressierung nicht möglich. Bei den in der Herstellung vielfach teureren Steckmodulen dagegen standen die darin enthaltenen Programme sofort nach dem Einschalten des Computers zur Verfügung, was insbesondere bei Systemsoftware und oft genutzten Anwendungen von großem Vorteil war. Den besten Kompromiss zwischen Ladezeit, möglichen Betriebsarten, Verlässlichkeit und Speicherkapazität erzielten die Disketten. Deren Verwendung wurde bei Veröffentlichung des Atari 600XL durch die Diskettenlaufwerke von Atari und die von anderen Herstellern unterstützt. Die Programmpalette für den Atari 600XL-Computer umfasste neben der von Atari und Atari Program Exchange (APX) vertriebenen Auswahl kommerzieller Programme auch von Drittherstellern entwickelte und in Zeitschriften und Büchern publizierte Software zum Abtippen. Die kommerziellen Programme wurden auf Steckmodul, Diskette und Kassette angeboten. Durch die im Vergleich zu den 1983 und 84 angebotenen Computern noch sehr teuren Diskettenlaufwerke waren für viele Heimcomputersysteme Steckmodule und Kompaktkassetten die am häufigsten verwendeten Datenträger. Von der in Umlauf befindlichen Software machten illegale Kopien, die sogenannten Raubkopien, stets einen großen Teil aus und stellten damit kleinere Softwareentwickler häufig vor existenzielle wirtschaftliche Schwierigkeiten. Daraufhin wurden zunehmend Kopierschutzsysteme insbesondere bei Spielen als der meistverkauften Software eingesetzt. Betriebssystem. Die Konfiguration und Initialisierung der Atari 600XL-Hardware nach dem Einschalten bzw. nach einem Reset fällt in den Aufgabenbereich des im Festwertspeicher untergebrachten Betriebssystems. Die Unterprogramme dieses 16 KB umfassenden Operating System abgekürzt OS steuern verschiedene Systemprozesse, die auch vom Benutzer angestoßen werden können. Dazu gehören die Durchführung von Ein- und Ausgabeoperationen wie etwa die Tastatur- und Joystickabfrage, Fließkommaberechnungen, die Abarbeitung von Systemprogrammen nach Unterbrechungen, den sogenannten Interrupts, und die Bereitstellung eines Unterprogramms zum Erzeugen der verschiedenen Grafikmodi. Als Neuerung gegenüber den 400/800-Computern verfügt das Betriebssystem über ein Diagnoseprogramm zum Selbsttest des Computers. Damit kann die Funktionsfähigkeit, beispielsweise des Arbeitsspeichers oder der Tonerzeugung, getestet werden. Da das auf dem Atari 1200XL basierende Betriebssystem des Atari 600XL nicht vollständig angepasst wurde, kommt es beispielsweise bei der Tastaturdiagnose des Atari 600XL zur Anzeige von Tasten, die nur beim Atari 1200XL zu finden sind. Die Startadressen der einzelnen Unterprogramme sind an zentraler Stelle in Form einer Sprungtabelle zusammengefasst. Diese befindet sich bei allen Atari-Computern stets im selben Speicherbereich, womit die Kompatibilität mit früheren und späteren Betriebssystemrevisionen gewahrt werden soll. Einige Programme benutzen jedoch entweder aus Unkenntnis ihrer Programmierer oder aus Kopierschutzgründen heraus diese Tabelle nicht, sondern rufen stattdessen die betreffenden Unterroutinen des Betriebssystems direkt auf. Da viele dieser Unterprogramme im Atari 600XL nun andere Speicherbereiche als noch beim Atari 400 und 800 belegen, führt deren Aufruf an der alten, aber ungültigen Speicheradresse unweigerlich zu Programmabstürzen. Aus diesem Grunde werden einige Programme von Drittanbietern nicht korrekt auf den Atari XL-Modellen ausgeführt. Atari hat daraufhin mit der Translator Disk ein Programm veröffentlicht, das die Inkompatibilitätsprobleme des Computers zumindest bis zum nächsten Warmstart behebt. Bereits kurz nach Veröffentlichung der XL-Computer begannen sich alternative Betriebssysteme wie Omnimon XL und XL Boss zu etablieren. Diese stellten dem Benutzer neben der gewünschten Kompatibilität zu den älteren Computern auch erweiterte Funktionalitäten, wie beispielsweise optimierte Fließkommaroutinen und leistungsfähige Werkzeuge zur Systemkontrolle und Fehlersuche zur Verfügung. Programmiersprachen und Anwendungsprogramme. War die Bearbeitung einer Aufgabenstellung mit z.B. käuflich zu erwerbenden Programmen aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, oder sollte beispielsweise neuartige Unterhaltungssoftware produziert werden, so musste dies mit Hilfe von entsprechenden Programmiersprachen in Eigenregie geschehen. Im Folgenden werden nur die bis zur Einführung der XE-Baureihe Anfang 1985 erschienenen vorgestellt. So wird beispielsweise nicht auf das erst Ende 1985 vorgestellte beliebte Turbo BASIC XL eingegangen. Assemblersprache: Die Erstellung von schnellen Actionspielen mit vielen bewegten Objekten auf dem Bildschirm erforderte Anfang der 1980er Jahre eine optimale Nutzung der Hardware, insbesondere des Arbeitsspeichers. Im Heimcomputerbereich war dies ausschließlich durch die Verwendung von Assemblersprache mit entsprechenden Übersetzerprogrammen, den Assemblern, möglich. Die Auslieferung von Assemblern erfolgte in vielen Fällen mit einem zugehörigen Editor zur Eingabe der Programmanweisungen, dem sogenannten Source Code, häufig auch als Programmpaket mit Debugger und Disassembler zur Fehleranalyse. Mit Einführung des Atari 600 XL standen diesem ausgereifte und leistungsfähige Assembler, die zuvor für Atari 400 und 800 veröffentlicht worden waren, zur Verfügung. Einige dieser Assembler, wie etwa der SYN-Assembler von Synapsys Software, sind jedoch nur mit dem alten Betriebssystem oder entsprechenden Anpassungen lauffähig. Unter der Vielzahl der angebotenen Assembler galt der Mac 65 des Unternehmens Optimized Systems Software (OSS) als der mit Abstand beste und benutzerfreundlichste. Ergänzt durch den Ultra Disassembler von Adventure International zur Programmanalyse blieben für den ambitionierten Programmentwickler kaum Wünsche offen. Bis auf den von Atari herausgebrachten und am meisten verbreiteten Assembler Editor setzen alle anderen Assembler eine Aufrüstung des Arbeitsspeichers, optimalerweise auf 64 KB, voraus. Programmiereinsteiger zogen in vielen Fällen die übersichtlichen und einfach zu bedienenden, dafür aber weniger leistungsfähigen Programmierhochsprachen vor. Interpretersprachen. Siehe auch den Hauptartikel Atari BASIC und Microsoft BASIC. Dem vom Atari veröffentlichten BASIC standen bei Erscheinen des Atari 600 XL einige weitere zur Seite. Das den damaligen Quasi-Standard bildende Microsoft BASIC und ein zum Atari BASIC abwärtskompatibles Produkt mit dem Namen BASIC XL von OSS. Insbesondere BASIC XL enthält erweiterte Editiermöglichkeiten, Vereinfachungen in der Befehlsstruktur und es ergänzt viele im Atari und Microsoft BASIC nicht implementierte Leistungsmerkmale. Dazu zählt beispielsweise eine bequeme Benutzung der Sprites oder, wie sie bei Atari genannt werden, der Player Missiles Grafik durch eigens dafür bereitgestellte Befehlswörter. Neben der Programmiersprache BASIC in ihren verschiedenen Dialekten waren mit Verkaufsstart des Atari 600 XL auch für Schulungszwecke geeignete Sprachen wie Atari Logo und Atari Pilot erhältlich, die häufig in Bildungseinrichtungen eingesetzt wurden. Unterstützt durch Elemente wie die Turtle Graphics, die sogenannte Schildkrötengrafik, ist beispielsweise mit Logo eine kindgerechte und interaktive Einführung in die Grundlagen der Programmierung möglich. Mit QS4th von Quality Software, Extended Figforth von APX und Interlisp 65 von Datasoft reihen sich weitere Interpretersprachen in die Programmpalette für den Atari 600 XL ein. Viele dieser Programmiersprachen setzen eine Speicheraufrüstung voraus. Compiler und Compilersprachen. Nachteilig auf die Einsetzbarkeit von Interpreterprogrammen wirkten sich die in der Natur des Interpreters liegenden prinzipiellen Beschränkungen wie etwa die geringe Ausführungsgeschwindigkeit und der große Arbeitsspeicherbedarf aus. Diese Nachteile können durch spezielle Programme, die Compiler, abgemildert werden. Dabei werden ausführbare Maschinenprogramme erzeugt, die ohne Interpreter lauffähig sind und damit häufig eine schnellere Ausführung erlauben. Für das Atari Basic stehen mit ABC Basic Compiler von Monarch Systems, dem Datasoft Basic Compiler von Datasoft und BASM von Computer Alliance verschiedene Compiler zur Verfügung. Ende 1984 erschien mit dem Basic Compiler von MMG der zu diesem Zeitpunkt leistungsfähigste für die XL-Computer. Von den damals weit verbreiteten Compilersprachen C und Pascal existieren entsprechende Versionen auch für die XL-Computer. Dazu zählen Deep Blue C von Antic und C65 von OSS sowie Atari Pascal von APX, Draper Pascal von Norman Draper und Cayan Pascal von Cayan Software. Als leistungsfähigste aller Programmiersprachen galt die ausschließlich für Atari-Computer erhältliche Programmiersprache Action von OSS, die Elemente von C und Pascal sowie speziell auf Ataris Hardware abgestimmte Befehle in sich vereint. Anwendungssoftware. Die Programmpalette für die Atari 8-Bit-Computer umfasste bis 1985 neben den Programmiersprachen zum Erstellen eigener Applikationen eine im Vergleich zum zeitgenössischen Konkurrenten Apple II lediglich kleine Auswahl an vorgefertigter kommerzieller Anwendungssoftware. Zu den leistungsfähigsten Textverarbeitungsprogrammen zählen Atari Writer von Atari, Bank Street Writer von Broaderband, LetterPerfect von LGK Enterprises und The Writer’s Tool von OSS. Für Kontierung und weitere betriebswirtschaftliche Aufgaben im häuslichen Bereich standen Ende 1984 VisiCalc von VisiCorp, The Home Accountant von Continental Software, DataPerfect von LGK Enterprise, Synopsys Program Synfile Plus, SynCalc, SynStock und SynTrend sowie Complete Personal Accountant von FutureHouse zur Verfügung. Hinzu kommen zahlreiche Joystick-basierte Malprogramme wie Paint von Atari, Graphic Master und MicroPainter von Datasoft, Movie Maker von Reston Software und Fun with Art von Epix. Mit dem Sprachsyntheseprogramm SAM, Software Automated Speech von Tronix und dem Advanced Music System von APX waren zudem als sehr gut bewertete Programme zur Steuerung der Tonausgabe erhältlich. Lernprogramme. Entsprechend der Ausrichtung der Vorgängermodelle Atari 400 und 800 auch als Lerncomputer existiert eine große Anzahl an Programmen, die dem computergestützten Vermitteln von Lehrinhalten und seiner anschließenden interaktiven Abfrage dienen. Das zu vermittelnde Wissen wird in spielerischer Form mit ständig steigendem Schwierigkeitsgrad präsentiert, um den Lernenden anhaltend zu motivieren. Dabei wird großer Wert auf eine altersgerechte Darbietung gelegt, die von Kleinkindern bis hin zu Studenten reicht. Bei den jüngsten kommen häufig animierte Geschichten mit comicartigen Charakteren als begleitende Tutoren zum Einsatz, bei Jugendlichen werden abzufragende Lehrinhalte in Abenteuerspiele oder actionreiche Weltraumabenteuer gekleidet, bei den höherstufigen Lehrinhalten für Studenten und Erwachsene überwiegt hingegen meist lexikalisch präsentiertes Wissen mit anschließender Abfrage nebst Erfolgsbilanzierung. Die von den Ende 1984 mit mehr als 100 Titeln abgedeckten Lerngebiete erstrecken sich auf Lesen und Schreiben, Fremdsprachen, Mathematik, Technik, Musik, Geographie, Demographie, Tippschulen und Informatik. Zu den bekannten Herstellern zählen American Educational Computers, Atari, APX, Carousel Software, CBS Software, Walt Disney Productions, Dorset Educational Systems, EduPro, Electronic Arts, The Learning Company, Maximus, Mindscape, PDI, Prentice Hall, Scholastic, Screenplay Computer Software, Sierra Online, Spinnaker Software, Sunburst Communications, Unicon Software und Xerox Weekly Reader. Spiele. Den mit Abstand größten Teil der sowohl kommerziellen als auch frei erhältlichen Atari-Software stellen die Spiele dar. Zu den frühen Shoot-’em-up-Spielen wie etwa dem 1980 herausgebrachten Star Raiders oder der Brettspiele-Umsetzung 3D Tic-Tac-Toe gesellten sich bereits ein Jahr später weitere Actionspiele, Adventures und Arcade-Umsetzungen. Unter den publizierten Titeln befanden sich jedoch auch viele schlechte Portierungen von beispielsweise Apple II-Spielen ohne den unverwechselbaren Atari-Look, nämlich eine Mischung verschiedener farbenprächtiger und weich scrollender Grafiken, ergänzt um die typische Pokey-Musik nebst Geräuscheffekten. Unter den für die Atari-Computer veröffentlichten Spielen befinden sich viele, die bereits zu ihrer Zeit als Videospiele-Klassiker galten. Star Raiders, Asteroids und Pac-Man. Insbesondere das 3D-Spiel Star Raiders galt vielen Spieledesignern der damaligen Zeit als prägendes Erlebnis und Grund, sich für einen Atari-Computer und nicht etwa einen Apple II oder Commodore PET zu entscheiden. In der Folge entstandene Werke wie Miner 2049er, Eastern Front 1941, Capture the Flag, Archon und Mule zählen zu den herausragenden Titeln ihrer Zeit und ermöglichten Softwarehäusern wie beispielsweise Microprose und Electronic Arts den raschen Aufstieg zu Branchenriesen. Im Laufe des Jahres 1984 begann sich eine völlig neue Qualität bei Computerspielen im Allgemeinen abzuzeichnen. Atari selbst forcierte diese Entwicklungen beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit Lucasfilm, ein Unternehmen, das durch die seinerzeit sehr populären Star-Wars-Verfilmungen mit ihren vielen tricktechnischen Sequenzen weltweite Bekanntheit erlangte. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erschienen 1984 erste Demonstrationen für Titel wie Ballblazer und Rescue on Fractalus, die völlig neue Maßstäbe in puncto Grafik und Dichtigkeit der Spielatmosphäre setzten. Im Adventure- und Rollenspielbereich bahnte sich währenddessen eine immer weitergehende Verschmelzung von bislang für sich alleinstehenden Spieletypen und technischen Verbesserungen hin zu deutlich komplexeren und realistischer anmutenden Spielen an. Insbesondere das Ende 1984 angekündigte Rollenspiel Alternate Reality – The City mit seiner dreidimensionalen und teilweise animierten Visualisierung der Spielumgebung versprach, das gesamte Genre auf die nächste Stufe zu heben. Ebenso wie Synapses Graphic Novels mit ihrem überlegenen interaktiven Eingabesystem und einem für Textadventure literarisch vergleichsweise anspruchsvollen Inhalt. Zu den am häufigsten empfohlenen Spielen des Jahres 1984 zählen The Mask of the Sun, The Seven Cities of Gold, Boulder Dash, Archon II: Adept, Bruce Lee, Montezuma’s Revenge, Flight Simulator II. Zeitschriften und Bücher. In den 1980er Jahren spielten neben den Fachbüchern die Computerzeitschriften für viele Heimcomputerbesitzer eine große Rolle. Die häufig monatlich erschienenen Ausgaben enthielten Testberichte zu Neuheiten, Programmieranleitungen und Software zum Abtippen, sie dienten weiterhin als Werbe - und Informationsplattform sowie zur Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten. Speziell mit den Atari-Heimcomputern befassten sich die englischsprachigen Magazine Antic, Analog Computing, Atari Connection und Atari Age. Gelegentliche Berichte und Programme für die Atari-Rechner veröffentlichten unter anderem auch die auflagenstarken Byte, Compute und Creative Computing. Emulation. Nach dem Ende der Heimcomputer-Ära Anfang der 1990er Jahre und mit dem Aufkommen leistungsfähiger und erschwinglicher Rechentechnik Ende der 1990er Jahre wurden von engagierten Enthusiasten verstärkt Programme zum Emulieren von Heimcomputern und deren Peripheriegeräten entwickelt. Zum Spielen alter Klassiker verschiedenster Heimcomputersysteme reichte mit Hilfe der Emulatoren ein einzelnes, modernes System mit Datenabbildern, sogenannten Images, der entsprechenden Heimcomputerprogramme. Das Aufkommen der Emulatoren setzte damit unter anderem ein verstärktes Transferieren von sonst möglicherweise verloren gegangener Software auf moderne Speichermedien in Gang, womit ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung digitaler Kultur geleistet wird. Als leistungsfähigste Emulatoren für Windows - und Linux-Systeme gelten Atari ++, Atari 800 Win+, MES-32 und Altera. Rezeption. Kurz nach dem Erscheinen des Atari 600 XL beschrieb das auflagenstarke Atari-orientierte Analog Computing Magazine den Computer als Ataris letzte Chance oder wörtlich Ataris Do-or-Die-Entry in the Santa Claus Sweepstakes. Nach dem Atari 1200 XL-Debakel wieder Fuß im Heimcomputerbereich fassen und verlorene Marktanteile zurückgewinnen zu können. Als hilfreich bei diesem Unterfangen wurde, übereinstimmend mit Rezensionen anderer bekannter Zeitschriften, das gelungene äußere Erscheinungsbild, wörtlich Cosmetics are superb, The Commodore 64 and TRS CoCo look like toys in comparison, die robuste Konstruktion der Hardware, das eingebaute BASIC und die parallele Erweiterungsschnittstelle genannt. Auf wenig Gegenliebe stieß dagegen das mit nur kleineren Korrekturen vom 1200 XL übernommene Betriebssystem mit seinen Schwächen. Der Selbsttest wurde aufgrund seiner nur beschränkten Verwendbarkeit und der zudem nur ungenügenden Anpassung an den Atari 600 XL lediglich als Vermarktungstrick aufgefasst. Den größten Kritikpunkt jedoch bildete bei fast allen Rezensenten die als unzureichend bezeichnete Anleitung ohne Erläuterungen und Beispiele für das im Rechner integrierte BASIC. Insbesondere in Großbritannien stieß der im Vergleich zum direkten Konkurrenten ZX Spectrum als zu hoch empfundene Preis für Zusatzgeräte und Programme auf Ablehnung. Aufgrund seiner nur geringen Arbeitsspeicherausstattung sei der Atari 600 XL jedoch für viele Anwendungsgebiete und diskettenbasierte Programme nicht zu gebrauchen. Zitate sind: From the business point of view, the 600XL does not have enough RAM for serious work. Oder: With DOS loaded, the 600XL leaves only 7.5K of program space, which is not enough for such applications. Für Spieler und Programmiereinsteiger stelle das preiswerte Gerät jedoch eine gute Wahl dar. Zusammenfassend äußert das Analog Computing Magazine: Zitat von Brian Moriarty: Der 600XL ist nicht so aufregend und fortgeschritten, wie es noch 1979 die 400/800 - Reihe bei ihrem Erscheinen war. Seien wir ehrlich, die neuen XL-Rechner sind nichts weiter als die alten 800er in neuem Gewand. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Atari-Computer nach wie vor die vielseitigsten Grafikmöglichkeiten für Rechner unter 5000 US-Dollar bieten. “– Brian Moriarty